by the Edison Concert Band.
Moment. Ja. Frohe Festtage, Fans der gehobenen, gehörten Unterhaltung.
Seid willkommen zu einer neuen Folge von Die letzten Detektive, dem Podcast, in der wir wie jeden Monat die Sci-Fi-Noir-Krimi-Reihe der letzten...
Stopp! Ich fürchte, die Gewohnheit ist mit dir durchgegangen.
Hm. Was? Wieso? Deswegen sind wir doch für gewöhnlich gewohnheitsmäßig hier.
Ja, aber das ist die letzte Folge des Jahres. Wir haben Dezember und damit ist Schluss mit gewöhnlich. Darum besprechen wir heute doch etwas ganz anderes.
Ah, richtig. Ja, wo ist mir nur meine Glühweingemütlichkeit abhanden gekommen? Es ist Dezember. Heute gibt es also ein wahres Festmahl investigatorischer Ideen präsentiert.
Keine Spoiler, ich muss warnen.
Ja, okay. Vielleicht auch noch eine andere kleine Vorwarnung. Wenn Kinder am Apparat sind, es wird unappetitlich.
Also diese Vorwarnung sei dir auf jeden Fall gewährt. Heute nehmen wir uns nämlich Michael Kosers Das schaudererregende Abenteuer im Orient-Express vor. Und damit meinen wir nicht Silberfische im Dönerspieß in Spandau. Eine Geschichte, die auf mehrere Weisen aus der Reihe fällt und mit Sicherheit nicht auf wahren Geschehnissen basiert.
Das wollen wir mal sehr hoffen. Man muss allerdings dazu sagen, ein Kronprinz, egal wie jung er ist, ja. Also diese Geschichte fällt auf so viele Weisen aus dem Rahmen. Sie hat weder Jonas zur Hauptfigur, noch ist Sam irgendwie involviert, noch Professor Van Dusen, noch Felix und Cora, ha? Cosa-Fans, kennt ihr noch Cocktail vor zwei? Ha? Auch eine große, kurze, aber große Krimiserie des Meisterautors. Nein, sie hat zum handelnden wen, Rudi?
Stopp. Wir reden jetzt über die weltberühmten, über den weltberühmten Detektiv Sherlock Holmes und seinen treuen Assistenten Dr. Watts.
Rudi, hast du schon zu viel am Glühwein? Bin ich durch ein Wurmloch gefallen?
Darüber wird zu reden sein, aber vorweg, in diesem Special werfen wir mal im wahrsten Sinne des Wortes das Drehbuch aus dem Zugfenster. Props und Respekt an alle, die gerade Bahn fahren müssen. Wir fühlen mit euch. Wir sind praktisch zwischen Winterchaos und Streik.
Immer hin und her wechseln.
Wir werden mal sehen, in welchem Endbahnhof diese Zugfahrt letztlich landet.
Ja, Sophia oder Kassel-Wilhelmshöhe, Hauptsache München. Ja. Ja, das schaudererregende Abenteuer im Orient-Express lief das erste Mal am 24. Juli 1982 und hat eine Länge von 51 Minuten und 47 Sekunden. Produziert wurde das Buch von Michael Koser vom WDR. Also weder vom RIAS Berlin wie Van Dusen noch vom BR, auf dem unser geliebter Jonas ja lief.
Regie führte Hein Brühl. Die technische Realisierung realisierten. Das müssen wir nochmal machen. Erstens, heißt der wirklich Hein Brühl?
Der heißt wirklich Hein Brühl. Lass doch diesen großartigen Regisseur einfach mal sein bestes norddeutsches Leben leben.
Die technische Realisierung realisierten. Die Realisierung setzten Franz-Peter Essner und Regine Blanc um.
So. Esser heißt der Mann.
Esser. So, klatschen.
Das bleibt alles drin. Das ist viel lustiger, wenn es drin bleibt.
Also, Regie führte Hein Brühl. Die technische Realisierung setzten Franz-Peter Esser und Regina Baumert um. Und die Hauptrolle des, wie gesagt, äußerst bekannten Detektivs Shylock Holmes, H-O-M-E-S, übernahm, genau, Klaus Herrn hat die übernommen, den man sonst als Van Dusens Assistent Hutchinson Hatch kennt.
Der rasende Reporter. Na gut, da sind wir ja schon mittendrin. Also nochmal eine Spoilerwarnung. Hört euch besser die Folge zuerst an. Der Fall ist nämlich relativ verzwickt und das Überraschungsmoment, das sollte man sich hier nicht vergällen. Es handelt sich, das ist vielleicht interessant zu wissen, bei dieser Folge um eine, die eigentlich für die Van Dusen-Reihe geschrieben wurde. Und wenn man so die Van Dusen-Folgen kennt, in denen er in erfundenen Königreichen in Mitteleuropa unterwegs ist, dann kann man auch verstehen, wo die da ungefähr reinpassen sollte. Allerdings wollte der Rias diese Folge aus Gründen nicht produzieren. Diese Gründe, da werden wir noch drüber reden. Also gab es ein kleines Rewrite, wie man das halt so macht. Und der WDR, der abenteuerlustiger drauf war, hat sie dann in sein Programm aufgenommen, weswegen ich sie hier heute in Händen halten kann. Es gab 2008 eine CD-Veröffentlichung, die wurde mir von meinem Bruder mal zu Weihnachten geschenkt. Wer früh zuschlägt, bevor alle jetzt sich drauf stürzen, kriegt die vielleicht noch im Gebrauchverkauf.
Aber du wirst deine ja wohl nicht verkaufen, nehme ich an.
Nein. Die steht neben meinen Jonas-CDs und steht da gut.
Ja, ich mache es hier gerade noch ein bisschen weihnachtlicher. Das letzte der drei Teelichte wird gerade hier entzündet. Ja. Den ersten Advent, den haben wir ja schon hinter uns. Der zweite ist nur eine Frage der Zeit. Aber jetzt wollen wir mal schauen, wie beginnt eigentlich unsere Folge? Wie so oft geschieht alles auf einmal. Nicht nur, dass der Orient Express, und den gibt es ja nun wirklich, wie wir wissen, mitten auf der Strecke von einer defekten Brücke zu einem unabsehbaren Halt gezwungen wird. Also mit anderen Worten, man weiß nicht, wann es weitergeht.
Das ist bekannt, das kann man nachfühlen.
Ja, da dachte ich sofort an unsere Situation. Ja. Und gleichzeitig stehen unsere Ermittler, Shylock Holmes und eben Dr. Watts, zwei schwierigen Fällen gegenüber. Da ist zunächst die männliche Leiche im Damenwaschraum, die nach Holmes Feststellung bereits mausetot war, als man sie am Wasserkasten aufgehängt hat. Gleichzeitig wird Detektiv vom inkognito mitreisenden Kronprinzen von Bulgarien gebeten, seinen Kammerherrn Graf Parasov aufzuspüren, der mitsamt seinem Gepäck aus dem Zug verschwunden ist. Der Fall ist deshalb von besonderer Brisanz, weil der Kammerherr der Falschmünzerei, wem das nichts sagt, es geht um Geldfälsch. Was ist unser heutiger Begriff dafür?
Geldfälschung. Ja. Geldfälschung von
Geld.
Geld, wo hast du die Zusammenfassung her? Vielleicht wüssten diese Leute mehr.
Ja, die ist tatsächlich vom ARD.
Die offizielle ARD. Und die sprechen von Falschmünzerei. Ja. Nun denn.
Man munkelt auch, dass der Graf Parasov eben auf seiner letzten Reise hier unterwegs ist, weil er kurz davor ist, aufzufliegen.
Aha.
Was sich bis hier noch liest wie der Beginn eines weiteren Kriminalabenteuers aus der Feder von Conan Doyle, was, wenn man ganz genau hinhört, gerade in der Eröffnungssequenz eigentlich nicht der Fall ist. Vielleicht können wir dazu noch was sagen dann. Entpuppt sich jedoch schon bald als Parodie, die über das Parodistische hinaus die Vokabel schaudererregend durchaus beim Wort nimmt. Also diese Zusammenfassung von den KollegInnen der ARD finde ich gerade im letzten Drittel nicht so gelungen.
Ja, ich kann aber, glaube ich, auch verstehen, warum. Denn wie fasst man diese Folge zusammen, um nicht gleich auch den großen Twist vorwegzunehmen, ne? Da muss, da hat man durchaus Probleme. Ich glaube, denen waren so ein bisschen die Hände auf dem Rücken festgebunden. Und ich muss sagen, wenn da die Redaktionen bei der ARD so ein bisschen die Spoiler-Etikette hochhalten, finde ich das gar nicht so schlecht. Aber man hätte es vielleicht noch etwas, brillanter, etwas zugespitzter formulieren können.
Ja, also wir haben also eine die bekannte Situation, die den Orient Express eigentlich immer spannend macht. Wir haben eine Gruppe von Personen under pressure sozusagen eingepfercht in einem Zug, aus dem es erstmal kein Herauskommen gibt.
Genau. Und wir sind im Jahr 1903, also gibt's noch nicht mal Schienenersatzverkehr. Also die stecken da wirklich fest für unter Umständen mehrere Tage und haben gerade eine Leiche im Waschraum gefunden. Das ist natürlich mal eine Ausgangssituation. Und ich glaube, jetzt müssen wir mal drüber reden, wer da feststeckt und was das für Menschen sind mit diesen komischen Namen.
Okay, also da haben wir natürlich, sollen wir von unseren Ermittelnden ausgehen oder wie?
Würde ich jetzt mal anfangen, oder?
Also offensichtlich haben wir hier ein Ermittlerpaar, das man mit wenig Mühe als ein Detektiv-Duo erkennt, das wir von Doyle kennen, Sherlock Holmes und Dr. Watson. Mhm. Und die haben jetzt andere Namen. Die haben sie nicht zufällig bekommen, sondern wir haben ja schon über das Rewrite, also eigentlich sollte das nicht so erscheinen können, wie es jetzt dann halt erschienen ist, weil es, wie wir schon, wollen wir jetzt schon, nee, wir wollen noch nicht drauf.
Wir halten es noch ein bisschen, würde ich sagen, halten wir noch hinterm Berg, aber wir müssen, glaube ich, bald drauf zu sprechen kommen, weil ansonsten drehen wir uns hier immer im Kreis und dürfen gar nichts sagen. Also nochmal, Kinder, Spoiler Warning, bald kommt das große Reveal und wenn ihr das nicht hören wollt, dann jetzt Peter Lustig abschalten.
Sie wollen ihn fressen! Sie wollen ihn fressen! Nur froh, dass ihr zu Hause einen Kühlschrank habt mit einem kleinen Gefrierkombi.
Und Gefrierfach. Und keinen mörderischen französischen Koch. Das ist ja auch durchaus hilfreich.
Ja. Also Personen an Bord. Wir haben unsere Ermittler. Mhm. Ich werfe noch in den Ring. Wir haben ein Ehepaar, ein wirklich ganz kecker Professor der ganz ältlichsten Schule, der praktisch ausschließlich in antiken Zoten vor sich hin spricht und dessen Ehefrau emotional ganz schwach auf der Brust ist.
Ja. Also alles, Klischees noch und nöcher, großartig. Ja,
alles, was so ein bisschen Schauer verursacht, ist der Dame meistens zu viel. Die Ohnmacht ist immer nur eine Sekunde später entfernt von ihr. Und während der Herr Professor für die antiken Helden schwärmt, hat er eigentlich dann doch noch ein ganz liebevolles Auge auch auf seine Frau.
Was sagt er? Er sagt irgendwann, fasse dich oder so irgendwas. Ich habe irgendwie laut loslachen müssen in der U-Bahn. Also genau. Und der Professor, wie heißt er? Hinkeldey? Ich glaube, der kommt auch in irgendeiner Van Dusen-Folge nochmal vor. Ich müsste jetzt nochmal schauen. Aber der will nach Troja. Der ist also offensichtlich nachempfunden dem Troja-Entdecker in Gänsefüßchen Heinrich Schliemann, würde ich sagen. Ja. Wahrscheinlich nicht nach dem Lebenslauf, aber zumindest vom Typ her.
Alle haben sie über Schliemann gelacht. Alle haben sie drüber gelacht. Aber wer hat's gefunden?
Nicht Schliemann.
Oh. weitere Personen an Bord. Wir haben einen Zugführer, den Zugchef.
Ja, wir haben einen Zugführer, den hören wir aber nicht. Wir haben den Zugchef, der wird französisch als Conducteur bezeichnet. Natürlich, Orient Express geht ja in Paris los.
Richtig. Und wie sich dann im Gespräch herausstellt, ist dieser Zug, ist diese Fahrt eine besondere, weil, wie ich schon angedeutet habe in der Beschreibung, inkognito sich der bulgarische Thronfolger befindet. Und eigentlich, abgesehen von einem netten Schwenk am Ende, habe ich das Gefühl, dass beim Schreiben Herr Kose einen Tag davor von einem dicken Kind im Stadtpark auf den Schoß gekotzt wurde. Und daher ist dieser bulgarische Thronfolger, dieses unendlich in sich hineinstopfende, fressende, dicke Kind, das wirklich schon sehr unsympathisch am Anfang gezeichnet wird.
Ich fahnde nur gerade nach einem Ladekabel für mein Mikrofon, weil ich sehe nämlich, die Batterien blinken gerade und ich will nicht, dass es aussetzt. Insofern, wir machen einfach fröhlich weiter, während ich hier identifiziere, womit man laden könnte.
Genau, in der Zwischenzeit kann ich noch sagen, dass wie geraten jetzt die Detektive und der bulgarische Thronfolger aneinander oder miteinander? Ja, es ist so, dass das Kind kommuniziert nicht direkt mit dem Pöbel.
Nein, so. Es hat einen tollen Übersetzer, der sehr knappe Kindersprache immer in sehr blumige Kronprinzensprache dann übersetzt. Das fand ich sehr schön als Idee.
Also, wer sich schon mal gefragt hat, was Hermeneutik wirklich ist, hier erlebt man sie, weil hier wird nämlich Sinn aus sehr wenig erschlossen und übersetzt. Und jetzt geht der Thorst, er geht einfach aus dem Studio raus, was ist da los? Er muss den Orient Express noch erwischen.
Ja.
So. Genau. Dann haben wir eben den bereits angesprochenen Graf Parasov, der verschwunden ist.
Und der so ein bisschen sus ist, weil der der Falschmünzerei zumindest mal bezichtigt wurde.
So ein bisschen sus ist. Derbste Jugend.
Wenn ich so versuche auf meine Elder Millennial Tage dann also schon nicht mehr Gen Z, das ist eigentlich noch. Es ist eigentlich auch Millennial Slang, also die Gen Z ist sich schon zu gut dafür, aber wenn ich das immer nachmache, das kommt dann immer mega überzeugend rüber, finde ich. Ich bin da richtig, richtig gut drin.
Also viele Figuren in diesem Hörstück flexen tight im Cypher.
So könnte man es sagen, ja.
Wir haben noch eine Figur, die praktisch eine Trope für sich ist, die junge Power-Reporterin, Typ mega female Empowerment. Ich gehe meinen Weg und bin investigativ.
Das ist so ein bisschen die Ecke Nellie Bly. Das wird eingeführt als eine von diesen Amerikanerinnen, die immer irgendwo rumreisen. Das fand ich großartig. Das ist irgendwie so die Travel-Influencerin von 1903.
Ja. Der kann es gar nicht aufregend genug sein. Für die ist es halt so ein sensationalistisches Abenteuer.
In diesem komischen, rückständigen Europa, ne?
Ja, aber die trägt die eigentlich zum Fall irgendwas bei? Ich glaube nicht.
Sie trägt dazu bei, indem sie andauernd englische Kommentare macht, die aber, und da muss ich wirklich bemängeln, eher britisch klingen als amerikanisch.
Holy moly, was liegt hier an?
Das ist wieder wie in Hollywood, wenn immer die Briten gecastet werden, wenn man eigentlich Nazis braucht. So hat man hier jetzt halt eine Britin gecastet, wenn man Amerikanerin braucht.
Nazis, I hate those guys.
Yes, we all hate the Nazis, aber wir sind jetzt hier thematisch noch gute Generationen von den ersten Nazis entfernt, fast, würde ich sagen.
Stimmt. Ja, man muss sich auch so vorstellen, es gibt also, man rätselt auch so ein bisschen, es ist ja nicht nur, dass die Brücke vor dem Orient Express kaputt ist und man rätselt, sondern man schaut auch raus und sieht hinten immer Militär. Ja, das ist zunächst auch ein Rätsel, aber dann kommt raus, okay, das Militär ist auch da, weil eben der Thronfolger,
reden wir mal über so, also wir finden die Leiche im Waschraum, Sherlock Holmes, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das copyright-mäßig notwendig gewesen ist, weil ich meine, Sherlock Holmes ist ja erst seit relativ kurzer Zeit komplett gemeinfrei. Oder ob das der Parodie noch extra zuträglich war, dass er den Namen geändert hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, vielleicht ist es einfach ein Hinweis, dass das nicht ganz so ernst zu nehmen ist. Keine echte Sherlock Holmes-Geschichte.
Steigt, aber der Einstieg ist schon, also der ist ja vollkommen, diese Geschichte mit der Drogensucht ist ja schon präsent.
Es ist eigentlich so, alles, ja.
Der Einstieg wirkt auch nicht so witzig.
Irgendwie.
So,
nee.
Wie heißt nochmal dieser britische, ich filme Arbeiter, ganz geil, Regisseur? Das fällt mir der Name nicht ein. Der ist ganz bekannt dafür, so die britische, realistische, harte Seite von Everything. Keith, nee. Nachher ärgern wir uns, dass wir nicht drauf kamen.
Ja, auf jeden Fall, also der Keith.
Wir nennen ihn mal Keith. Hier geht es wirklich darum, dass Watts sagt, Watts möchte auch hier eben eigentlich das Morphium, Opium. Nee, was ist das Thema?
Es ist, also ich meine, beim echten Holmes war es immer Morphium oder Heroin.
Das möchte er ihm auch hier austreiben, aber der sagt, im Grunde sprechen die miteinander, also komm, lass sein, ey. Ich mache jetzt den großen Shish und dann geht's.
Meine 7% Lösung. Das ist irgendwie so. Unser Eins startet mit dem Dallmayr Kaffee. Er startet mit der 7% Lösung in den Tag. Ja, das ist natürlich sehr, sehr angelehnt an Conan Doyle und es kommt einem auch so vor. Und du hast recht, das ist nicht so leicht wie der Rest von dem Fall. Und ich glaube, das ist einfach Kosa, der gesagt kriegt, nee, kannst du nicht machen für Van Dusen. Das ist uns zu schauderregend. Der sich dann denkt, Moment, aber das ist eigentlich ein toller Fall. Wo kriege ich den unter? Und dann einen relativ schnellen Rewrite macht, um das Ganze in die Holmes-Welt zu überführen. Und wahrscheinlich einfach nur die Anfangsszene ausgetauscht hat. Wahrscheinlich die Anfangsszene im Original Van Dusen-Skript irgendwas gewesen, wo Van Dusen sich wieder über irgendwelche wissenschaftlichen Sachen ereifert hat und der Hedge wusste mal wieder über gar nichts Bescheid. Also vielleicht und das wahrscheinlich einfach ausgetauscht und dabei dann, glaube ich, zu nah einfach an der nicht-parodistischen Sherlock Holmes-Welt dran gewesen.
Ja. Wäre auch schwierig gewesen, wenn der diese Figur des Professors zeigt ja ganz klar, dass hier eine Art des ein too much des theoretischen Wissens wird nicht die Lösung bringen. Hier braucht man trotzdem noch jemand, weil Holmes zeigt am Schluss ja, dass er durchaus in Sachen Phrasendrescherei und so, hat auch seinen antiken Stoff parat, aber er ist auch jemand, der sozusagen zur rechten Zeit weiß, zuzugreifen.
Mhm. Ja.
Wir haben ein Figurenkarussell, sonst alle.
Ja, wir haben wie heißt er denn, der Begleiter von dem Kronprinzen?
Ach so, muss ich mal gucken, ob wir den vielleicht.
Haben wir den? Ich habe heute Morgen wusste ich das noch. Heute Morgen, als ich das in der U-Bahn gehört habe.
Hier steht nur der
Kammerdiener. Nee. Heißt der nur? Weil es ist ja nicht der Graf, sondern.
Nee, steht nicht da.
Also der Kammerdiener, der irgendwie so ist, der wirkt so ein bisschen wie aus einem Sissy-Film importiert. Und dann haben wir eigentlich den französischen Koch, der jetzt nicht so wahnsinnig weit von der Kochparodie aus der Muppet Show entfernt ist. Zumindestens ursprünglich, also zumindestens in den ersten Minuten.
Und jetzt ist es also so, wir sind nicht nur in einem Land vor unserer Zeit, sondern auch in einem Land vor unserer Gefrierkombi. Und es ist nun mal ein Problem, ab einem gewissen Zeitpunkt, selbst wir mit unseren gestellten DB-Bistro-Mägen, ja, Chili-Sin-Karne, Chili-Sonst-Karne, wissen, wie hart es ist, gutes Essen in einem Zug zu bekommen. Mhm. Aber vor diesem Problem steht man offenbar nicht im Orient-Express.
Naja, schon irgendwie, weil man hat natürlich, also man hat sich noch nicht den Gefrierwagen angeeignet. Ich meine, 1903 wird es die auch schon gegeben haben, aber wahrscheinlich wäre das nicht möglich gewesen im Rahmen des Orient-Expresses, sondern man hat nur so eine Eisbox, die dann immer aufgefüllt wird. Hm. So richtig oldschool, so wie damals Henry David Thoreau, der darüber philosophiert hat, wie die Leute aus den Seen in Massachusetts immer die Eisblöcke rausgehackt haben, damit die dann im Sommer irgendwo in England oder in Indien irgendwelche Getränke kühlen. Also man hat Eis und wirklich auf Eis gelegt und unter anderem auch auf Eis gelegt das ganze Fleisch und Gemüse, was für die ja Speisung der Reisenden vorgesehen ist. Und der französische Koch mit dem ja, also ich würde sagen, doch relativ starken, aber überzeugenden französischen Akzent, der zwar ins Parodistische immer wieder abgleitet, aber eigentlich sonst, ja, fand ich es nicht schlecht gemacht. Sagt das dann auch. Also der sagt, machen Sie sich keine Sorgen, wenn wir hier ein bisschen stehen bleiben. Wir haben genug zum Essen da. Das einzige Problem ist, weil wir sind im Juli. Das wird ja gesagt, es könnte heiß werden. Also lieber viel essen, vor allem das Fleisch, weil sonst wird es schlecht.
Ja, ja, ja. Und das wäre zunächst mal alles nachvollziehbar. Mhm. Okay, wie geht es weiter? Wir finden also diese Leiche. Holmes sagt zu Recht, okay, der war schon tot, bevor er da aufgeknöpft wurde. Oh Wunder, es gibt nicht nur eine Leiche, sondern es gibt auch einen Sarg in diesem Zug.
What? Ja, Twist, schöner Twist. Es gibt einen Sarg im Zug und da sind schon gleich die Leute, die irgendwie so ein bisschen, ja, eher am, sagen wir mal, nicht rational drauf sind, nehmen da schon an, oh, deswegen passieren uns viele schlimme Dinge, weil das bringt Unglück. Mhm. Einen Sarg im Zug wusste ich jetzt auch nicht, dass das Unglück bringt, aber okay, nehmen wir mal an. Und Holmes ereifert sich gleich, dass der Kondukteur ihm nicht sofort gesagt hat, dass da ein Sarg im Zug ist. Und dann fragt ihn dieser Schaffner, ja, hat es damit irgendeine Bewandtnis? Ist das irgendwie wichtig? Und Holmes dann, mein Lieber, das ist extrem wichtig, also, dass da dieser Sarg im Zug liegt. Warum ist das extrem wichtig, Ruby?
Ja, das ist wichtig, weil erstens man würde ja vielleicht noch jemand suchen, nachdem es ja schon bekannt ist, dass der Graf verschwunden ist, wird ja der Zug abgesucht. Und dieser Ort, an dem der Sarg ist, da hat zwar der Kondukteur laut Eigenaussage schon heftig gesucht, aber doppelt sucht besser, also muss man auch da nachschauen.
Genau, und Holmes nimmt jetzt an, natürlich liegt da der Graf drin, ne? Also der Graf wurde um die Ecke gebracht und liegt jetzt im Sarg, weil der eigentlich im Sarg liegende nicht mehr im Sarg liegt. However.
Sarg im Zug übrigens ist deutsche, Hashtag deutsche Joy Division. Gute Band.
mit ihrem Debütalbum Celebrate the Irony.
Ja. Man macht den Sarg auf und stellt fest, et voilà, ce falsche Geld everywhere.
Les Blüten dans le Sarg.
Les Blüten dans le Sarg. Okay, also wir haben schon mal
erstmal Holmes bisschen gestumpt, irgendwie so, what? Das habe ich jetzt nicht gedacht, wo man wirklich denkt, ah, okay, mal eine Holmes-Geschichte, wo er nicht von vornherein alles im Blick hat, sondern sich ja selbst erstmal, rantasten muss. Das hat er nämlich nicht erwartet.
Ja, aber keine Sorge, weil höchstens 7 Minuten später fallen dann doch so Sätze wie, ah, jetzt weiß ich eigentlich schon alles.
Ja,
aber
natürlich.
Ich werde es nicht aussprechen.
Ja, und da merkt man, glaube ich, auch noch so ein bisschen den Van Dusen durch, diese extra, mein lieber Watts, sie ist wieder zu schnell dran, weil der Watts denkt auch wieder an einem viel zu frühen Moment, er wüsste, was passiert ist und hat aber noch nicht alle Daten und da rügt ihn dann der Holmes auch, ich habe ihnen doch gesagt, sie sollen keine Schlüsse ziehen, ohne dass sie erstmal alle Daten gesammelt haben, finde ich auch eine großartige Weise in die Welt reinzugehen, sollte man sich in Zeiten von Disinformation einfach mal dran halten, hält aber den Watts davon nicht ab, dass er einfach mal rein ins Blaue spekuliert. Ja, aber Holmes hat dann doch irgendwann rausgearbeitet, was da so vor sich geht. Aber nicht bevor ihm das quote-unquote dicke Kind, also der Thronfolger, noch die Polizei, das Polizeipräsidentenamt irgendwie für den Zug überträgt, weil sie sind in seinem Land und dann darf er das irgendwie.
Also es gibt den Dr. H.C. Honoris Causa und offensichtlich auch den Zug, den Zug-Sheriff H.C.
Ja.
Heutzutage würden ja, wie heißen sie, die coolen Air Marshals sozusagen. Also Train Marshal Sherlock Holmes.
Das ist eigentlich die Inspiration für diese Idris Elba-Serie, wo er in diesem entführten Flugzeug.
Hast du die eigentlich gesehen?
Ich habe die noch nicht gesehen, aber sie poppt immer wieder auf meine Liste auf. Aber, ja. Und Idris Elba ist eigentlich immer gut, müsste man mal anschauen.
Vielleicht ein Special für das Weihnachtsfest 25. Nee, was haben wir bald? 24.
Irgendwann haben wir auch 25. Ja, 25.
Okay, ehrenhalber, und zwar nicht humoris causa, sondern honoris causa. Und Holmes braucht ja, jetzt ist, sollen wir schon kulminieren lassen in einem großen Dinner?
Ja, wir kulminieren mal und dann können wir weiterreden. Dann, jetzt sind wir eine gute halbe Stunde drin, jetzt können wir einfach mal auch den Ballon platzen lassen, glaube ich.
Gut, also es wird dann nochmal groß aufgetischt, sprichwörtlich und buchstäblich. Riesenessen, Riesenempfang, alle freuen sich, dass sie essen können. Aber da schaut sich Shylock nochmal ganz genau an, was er da eigentlich auf dem Tellerchen so vor sich hat. Und dann sagt er, stop in the name of love and Jesus Christ. Keiner isst mir irgendwas. Ich habe das Gefühl, wir nagen hier am falschen Ende.
Am falschen, ja. Ja, dieser Knochen, den ich da gefunden habe, gerade in meiner Suppe, der ist nicht vom Schwein und er ist nicht vom Lamm. Er ist nämlich von einem anderen Tier.
Homo hominis.
Homo habilis?
Homo hominis. Auf jeden Fall der Graf, der verschwundene Graf, taucht wieder auf, könnte man sagen, und wird sozusagen scheibchenweise serviert. Also an Fleisch mangelt es nicht. Warum? Ja.
Grafengulasch, das ist eigentlich so das Jägerschnitzel des Orient Express, ne?
Böff Stroganoff.
Böff, na wie heißt der? Böff Parasov haben wir eigentlich.
Böff Parasov und natürlich Holmes und Watts wollen sofort dann, suchen den Küchenchef auf, sagen, oh, da werden wir jetzt wohl mal in ihr Heiligstes gucken müssen, nämlich in ihre Küche. Und da weiß eigentlich der Verdächtigte schon, was ihn geschlagen hat, will es noch so ein bisschen, will die zurückweisen, aber die sind,
ist klar,
insisting. Und dann gucken sie am Eis und da liegt dann auch, es wird nicht genau beschrieben, was da drin ist, aber es ist wahrscheinlich nur noch maximal zwei oder ein Drittel des Grafen wird noch da sein.
Mhm, ja. Wahrscheinlich noch sein Kopf. Also ich nehme mal an, damit man ihn gleich identifizieren kann.
Ja. Aber man wird dem Bösewicht nicht gleich habhaft. Denn dieser flieht.
Er türmt. Ja. Gerade in dem Moment, als sich der Zug wieder in Bewegung gesetzt hat und über die Tschechows Brücke, also Anton Tschechows Brücke quasi fährt und flieht und stürzt in den Fluss Ikris, wie hieß der? Isker, in den Fluss Isker hinein.
Ja, man muss sagen, hier ist es tatsächlich mal was Vernünftiges passiert, und zwar auf die Aufforderung hin des Holmes sagt Watts, nein, ich werde ihm nicht aufs Dach folgen. Das ist eine sehr vernünftige Entscheidung.
Sehr vernünftige Entscheidung, vor allem auf dieser Brücke. Und dann fällt nämlich der fliehende Koch, der fliehende französische Chef Koch, fällt in den Fluss, die Brücke. Und dann kriegen wir ein sehr schönes, meta-lustiges Zitat von Holmes, der sagt, er ist gefallen von der Brücke in den Fluss Isca, so hoch wie der Reichenbach-Fall, das überlebt man nicht. Großartigst, weil natürlich quasi die mögliche Fortsetzung schon direkt angelegt ist. Denn wer hat den Fall, den Reichenbach-Fall hinunter nämlich überlebt?
Ja, ein gewisser Holmes. Aber erst nachdem, so will es ja der popkulturelle Mythos, Milliarden von Fans mit Mistgabel und Fackel Conan Doyle gezwungen haben, förmlich, den Detektiv nicht sterben zu lassen, sondern, so will es der Mythos, er nachgab, bestimmt hat es nichts damit zu tun, dass man damit Geld verdient hat.
Das war so die Briefkampagne, die damals Star Trek gerettet hat, nur schon ein bisschen früher.
Ja. Übrigens eine der, wie ich finde, stärksten. Ich bin nicht so Riesenfan der Holmes-Filme der letzten. Mhm. Aber dieses Mind-Duell, das die beiden austragen, bevor sie beide runterstürzen, das gefiel mir sehr gut.
Du meinst jetzt in dem Film oder in den Fernsehserien?
Im Film, okay. Ja.
In dem Film, ja, das war richtig gut gemacht. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? Also ich denke immer, die sind erst gerade rausgekommen, aber das ist auch schon einige Jahre her, dass diese Filme rauskamen. War auch schön gemacht. Also schöne, ja, Intertextualität, könnte man sagen, die da nochmal hervorgebracht wurde. Und ja, der Fall ist damit gelaufen. Also eigentlich haben wir es aufgeklärt, ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Und wir haben aber eben diesen Schockmoment, oh je, das Gulasch is people. Und
Silent Rain!
Und der arme Watts schließt dann seinen Bericht mit, Gulasch habe ich seitdem nicht mehr angerührt, finde ich verständlich, würde ich wahrscheinlich auch nicht. Aber de facto hat der ganze Zug am Grafen geknabbert. Also um einfach mal in diese Diskussion einzuleiten, warum ist das ein Sherlock Holmes und Dr. Watts Abenteuer und kein Van Dusen? Ich kann verstehen, dass der Rias gesagt hat, das passt nicht in die Reihe rein, mein lieber Michael.
Ja, es ist schon bei aller Wendung hin und her und ein bisschen witzig, aber tatsächlich geht es um das systematische Füttern der Zugbelegschaft und der Gäste mit Menschenfleisch.
Ja, und das noch vor dem Schweigen der Lämmer, also das ging damals noch gar nicht. Ja.
Vielleicht sollten wir noch sagen, mit dieser aufklärerischen Arbeit, mit dem Erfolg sozusagen, verliert unser lieber Detektiv auch durch den bulgarischen Jungen, seine Privilegien wieder, aber eine Entlohnung steht in Aussicht und die wird nicht klein sein.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ich würde jetzt einfach mal, nachdem wir jetzt den Spoiler beseitigt haben, können wir eigentlich frei reden. Ne? Nur wir und die Welt frei von der Grafenleber. Schmor. denn wichtig ist natürlich eine Sache, auf die wir bis jetzt noch gar nicht so richtig eingegangen sind, denn wer spricht denn diesen Sherlock Holmes?
Ach so. Warte, das habe ich mir in meinem anderen Browser. Moment, nicht so schnell. Ja, wer ist gleich? Klaus Herm,
ja. Hätte man natürlich, wenn man genau zuhört, kann man das erkennen, natürlich, denn Klaus Herm als Hutchinson Hatch darf jetzt hier mal den großen Detektiv geben, fand ich interessant und zeigt auch, dass er das, glaube ich, auch gekonnt hätte. Also er hätte auch den Detektiv spielen können, aber es ist für den geneigten Van Dusen-Freund doch etwas seltsam, ihn in dieser Rolle zu hören und vor allem am Anfang in dieser Szene mit dem Spritzbesteck, mit der Drogensucht, das ist ein krasser, ja, Kontrast zu dem, was man von Hatch immer hört, der trinkt vielleicht auch mal gern einen über den Durst und isst zu viel und aber er spritzt sich jetzt hier nicht die fiesen harten Drogen. Und ich glaube, das ist mit so der Grund, warum diese erste Szene so krass ausfallen musste. Vielleicht war da schon klar, dass Klaus Herm den Sherlock Holmes spielt und da musste man nochmal extra absetzen von seiner Van Dusen-Rolle. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Ja, das leuchtet mir alles ein, ja. Darum haben wir uns auch geneigte ZuhörerInnen und ZuseherInnen, darum haben wir uns auch ein bisschen schwer getan mit der Einordnung als Parodie. Finde ich, trifft's nicht ganz.
Es ist schwer, ne? Weil es ist, so wie Kosa Van Dusen auch beschrieben hat, das wären irgendwie so Comics fürs Ohr. Also, und wenn man dann die Van Dusen-Comics sieht, dann versteht man schon, dass der Stil, in dem die gehalten sind, das ist ja kein realistischer Stil, das ist ja kein Manga, das ist ja keine französischen Bande dessinée, die wirklich versuchen, echte Menschen als echte Menschen zu zeigen, sondern das ist schon so ein bisschen überspitzt gesagt. Und es ist immer so eine feine Ironie mit dabei, bei Van Dusen ja auch andauernd. Allein schon, dass der sich konstant so wie ein absoluter schrecklicher Mensch benimmt und das darf. Das muss man schon immer so ein bisschen ironisch sprechen, weil sonst funktioniert es gar nicht. Aber das ist so eine Sache, die bei dieser Folge so ein bisschen, ja, also man kriegt da so ein bisschen den Whiplash. Also wo sind wir jetzt? Ist das jetzt, wo ist Parodie und was ist jetzt ernst zu nehmen? Und also beim Film würde man sagen, das Tone-Meeting, da waren vielleicht nicht alle zusammen vor Ort und haben da mal drüber nachgedacht, wie das Ganze zusammenpasst.
Ja, und ich dachte mir auch, tatsächlich, wir sind jetzt, du hast die Jahreszahl ja schon gesagt, 1903. Und eigentlich, jetzt sind wir ja auch auf dem europäischen Festland, wenn man so möchte. Und wir nähern uns jetzt in großen Schritten gleich eigentlich auch der, wie heißt es so schön, die Urkatastrophe 20. Jahrhunderts. Sie wirft schon ihre Schatten voraus in 11 Jahren. Starke Matheleistung jetzt von mir.
Groß.
Tobt also der Erste Weltkrieg in Europa.
Man sitzt schon so ein bisschen auf dem Pulverfass, ne?
Sitzt auf dem Pulverfass. Also das große Schlachten, nicht nur des Grafen, ist nicht mehr so weit weg.
Ja, es ist sowieso, finde ich, sehr spannend, wenn man mal so ein bisschen größer über die Van Dusen-Reihe redet. So die USA des späten 19. Jahrhunderts und dann diese ganzen Reisen, die er da unternimmt, oder eigentlich ist ja eine große Weltreise, die er da unternimmt, so fast im Sinne des 80 Tage um die Welt wird da so ein bisschen die Inspiration gewesen sein und die ihn dann überall hinführen und wie so einen, ja, eigentlich griesgrämigen Forrest Gump durch alles durchstolpern lässt, ne? Also was der alles an Persönlichkeiten dann trifft auf diesen Reisen. Aber die finden ja statt innerhalb dieser Periode den 1880er Jahren bis die späteste Folge ist dann 1912, als er mit der Titanic dann untergeht. Also das ist ja so zumindestens die angenommene Rahmung der gesamten Van Dusen-Geschichte. Es gab dann nochmal, eigentlich stirbt er ja im Erdbeben in San Francisco, aber dann doch irgendwie nicht. Und Kosas Van Dusen-Geschichten enden ja mit Van Dusen, der angenommen wird, dass er auf der Titanic umgekommen ist, wie sein ursprünglicher Autor, Jacques Futrelle, der ist ja auf der Titanic dem Eisberg anheimgefallen. Und das heißt,
Ist er das?
Ist er das? Gute Frage. Ja, ich meine, weil warum gibt's dann 100 Folgen Van Dusen Hörspiele?
Harry ist auch Sus, wie du sagen würdest.
Total Sus, jeden Podcast mal einfach ein Wort ausprobieren, das überhaupt nicht in mein normales Vokabular passt und dann läuft das schon. Und damit ist man dann gerade noch gefeit vor dem Ersten Weltkrieg, ne? Dann ist man 2 Jahre davor. Das heißt, diese ganze, diese ganze Handlung findet in so einer idealisierten spät-19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert Welt statt, die eben noch nicht weiß, wo es dann hingeht. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt an der Van Dusen-Reihe, dass sie das muss. Weil in dem Moment, wo sie viel zu viel in diese Richtung geht, da, ja, also da kann man dann einfach, glaube ich, nicht mehr mit diesem Humor daran gehen. Es gibt noch die eine Folge, wo er dann Kaiser Wilhelm selbst noch trifft. Kaiser Wilhelm wird so dargestellt wie auch so ein total, ja, verbissener, aber irgendwie ein bisschen trotteliger Mensch. Und ja, also das sind Zeichnungen von so historischen Figuren. Das kann man eigentlich nicht machen in dem Moment, wo man wirklich den Ersten Weltkrieg selbst mit reinbringt. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Und vor allem ist natürlich auch die Welt von Sherlock Holmes eben eine Welt vor dem Ersten Weltkrieg. Es ist die Hochzeit zwar des Kolonialismus und des Nationalismus, aber es ist eine Zeit, in der auch diese gewisse Utopie, und das ist ja bei Kosa auch immer groß, die Technik und die Wissenschaft und alle diese Möglichkeiten, die Leute, die zu dieser Zeit leben, auch als sehr utopisch wahrnehmen, dass das mit reinkommt. Und ich glaube, das ist hier auch wichtig. Der Kronprinz, der war ja an einem Punkt in unserem Hörspiel nicht in seinen Gemächern, sondern vorne in der Lokomotive. Da wird dann gesagt, ja, der Kronprinz lernt einfach so, wie er sagt, über moderne Technik, indem er sich da immer diese ganzen Sachen zeigen lässt, was eben diesen ganzen Technikenthusiasmus aus der Zeit auch immer wieder aufnimmt. Also das fand ich schon schön gemacht, aber du hast recht, das ist, man muss da wirklich, also man steuert eigentlich auf die Katastrophe zu und keiner weiß es, und nur weil es keiner weiß, funktionieren irgendwie diese Geschichten.
Das stimmt. Dann, wenn man dann fröhlich sein möchte, dann muss man gleich in das postfaktisch inszenierte Berlin-Babylon springen und dann wieder einen Sprung machen in Heinz Erhards 50er Jahre Komödien, wo nie ein Krieg stattgefunden hat.
Nee. Das ist, also ich meine, da ist ja sehr viel zu. Also als Historiker des hauptsächlich 19. und 20. Jahrhunderts bin ich jedes Mal wieder extrem interessiert, wie Gesellschaften mit sowas umgehen. Also mit so einem großen Krieg und mit dem Nachklapp von einem Krieg. Und gerade wie die deutsche Nachkriegsgesellschaft damit umgegangen ist und wie sie ihre ja oft gerühmte Erinnerungskultur entwickelt hat, die eigentlich in großen Teilen eine Vergessenskultur war. Also wie du sagst, bei Heinz Erhard gibt es keinen Krieg. Und es gibt keinen Krieg bei Heinz Erhard, weil Heinz Erhard war im Krieg und wollte davon nichts mehr wissen. Also das ist so ganz, ganz spannend, wie das da alles ineinander greift. Es gibt auch diese großartige Dokumentation, die mal vor Jahren, glaube ich, auf dem ZDF lief, Kuhlenkampfs Schuhe, wo es um Entertainment im Nachkriegsdeutschland ging, wo solche Sachen dann auch vorgebracht wurden. Also sehr, sehr spannende Sache. Aber ja, also um die beiden Katastrophen des Krieges herum und auch in dieser Zwischenzeit kann man jetzt nicht so wahnsinnig viele lustige Geschichten erzählen. Außer man macht das wirklich sehr satirisch, wie in Sein oder Nichtsein zum Beispiel. Ne?
Ja. Naja, und wir haben ja den Mikrokosmos Zug hier, der auch in einer natürlich eigenen, vollkommen eigenen Krimi-Tradition steht. Orient Express, Whodunit und so weiter und so weiter, wo Krimis eigentlich letzten Endes so mit wie mathematische Rätsel funktionieren, die so ein bisschen dramaturgisch aufgehübscht wurden in alle Richtungen. Und ja, es bleibt.
Wir haben eigentlich mit dem Zug auch dieses Locked Room Mystery oder zum Beispiel das Country House, das englische Country House, in dem bei Agatha Christie dann immer, also so ein abgeschlossener Raum, wo man nur eine bestimmte kleine Anzahl von Leuten hat. Das braucht diese Art von Mystery. Und ein Zug Anfang des 20. Jahrhunderts, der irgendwo stehen bleibt in der Pampa und sei es auch nur 2 Stunden vor Sophia, ne, steht da einfach mal, weil heute würde, also wie ich am Anfang schon gesagt, würde irgendwann der Schienenersatzverkehr kommen, aber den gab es noch nicht, es gab noch nicht die Autobahn, die daneben war, sondern man hätte irgendwie so Meilen und Meilen durch den Sumpf trapsen müssen und da bleibt man dann halt im Zug. Also das ist eine ganz bestimmte Zeit, in der diese Art von Krimi funktioniert und auch funktionieren muss.
keine Telegrafen, oder? Keine.
Ja, also ich meine, der Telegraph wird schon da gewesen sein am Zug. Ich weiß nicht, ob die viel dann selbst telegrafieren konnten, weil ich meine, das Telegrafending steht neben den Gleisen. Da muss man sich ja dann irgendwie keine einhacken oder so. Gab es Telegrafen-Hacker?
Ein weiterer Fall für Keanu Reeves in der Telegrafen-Matrix.
Oh, den Film würde ich sofort anschauen. Also da bin ich voll dabei.
Er dachte, er sei ein Leben lang nur Telegrafeur. Doch in Wirklichkeit, naja, gut.
Ja, ein Film mit dem Namen, da hast du dann anstatt von diesen Nullen und Einsen, die bei Matrix da so durch in grün und schwarz durchs Bild ziehen, hast du dann. Ja, wir haben sehr viele Ideen, die haben nicht immer unbedingt was mit unseren Folgen zu tun, aber heute haben wir uns gesagt, das hätten wir vielleicht am Anfang gleich nochmal rausstellen sollen. Heute haben wir uns gesagt, wir machen uns mal ein bisschen frei, weil wir haben bei den Jonas-Geschichten sind wir immer sehr akribisch darauf bedacht, nichts auszulassen. Und für die Weihnachtsfolge haben wir uns gedacht, wir hören uns das Ding an und wir reden einfach mal drüber, was uns da alles so in den Sinn kommt. Und ich denke, uns kommen da durchaus interessante Dinge in den Sinn, die vielleicht aber nicht alle so wahnsinnig nah dran sind an der Geschichte.
Ja, es ist so, wie man halt sagt, wenn ich sterbe, löscht meine Browser-History zuerst.
Meine Browser-History eigentlich ist ja das 20. Jahrhundert die Browser-History der Jetztzeit.
Wow. Hm. Ja, also dann kann ich jetzt noch eins sagen. Wenn auch ihr frei von der Leber einmal sprechen wollt, ohne den Orient Express in die Luft zu sprengen, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Genau. Besucht uns bei den diversen sozialen Netzwerken, die wir noch beehren, die wir nicht mehr beehren, die wir vielleicht neu beehren. Schaut auf unsere verlinkte Seite bei Spotify for Podcasters und glaubt uns, wenn wir euch sagen, beim nächsten Mal skippen wir wieder aus dem 20. Jahrhundert direkt in die Vergangenheit des 21.
Das stimmt. Wenn ihr uns zu dieser und all den 100.000 anderen Folgen Feedback hinterlassen wollt, dann gerne an sam@dieletztendetektive.de oder schaut auch mal gerne vorbei bei Instagram und zwar @dieletztendetektive. Sollen wir jetzt eigentlich hier noch so, wie viel von 5 Lebern?
Wie viel von 5 vom Thronfolger verzehrten Schokopuddings vergeben wir?
Da gebe ich 20 Kilo.
Also ich würde der Folge 4 von 5 Schokopuddings geben. Und zwar, ich finde es schade, dass das nicht eine Van Dusen-Folge sein durfte, die sie eigentlich hätte sein sollen, weil das wäre eine sehr kontroverse, aber auch irgendwie interessante Van Dusen-Folge geworden. Diese Shylock-Watts-Geschichte ist, wir haben, ne, du hast gesagt, ist das Parodie, ist das nicht Parodie? Ich glaube, das deutet halt in Richtung Parodie, aber es war mir irgendwie nicht klar genug. Also man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr in Richtung Parodie, also es waren jetzt nicht so, die Namen waren jetzt nicht aus Austin Powers, ne? Das hätten sie vielleicht sein müssen, damit man die Parodie noch ein bisschen mehr mitgekriegt hätte. Die Geschichte funktioniert aber halt auch als nicht wirklich Parodie. Sie ist auch gleichzeitig aber lustig auch. Also ich fand die, muss ich sagen, lustiger als viele von den Van Dusen-Folgen. Und wahrscheinlich auch, weil sie einfach so absurd in diesen Details sein darf. Ich fand sie sehr schön erzählt, nachdem man sich dann mit diesen neuen Figuren angefreundet hat. Sie hat dieses Locked Room Mystery im Orient Express, dem hat sie nochmal einen neuen Drall gegeben. Ne? Man kennt ja eigentlich den Agatha Christie Orient Express und das ist auch ein Spoiler, den man nicht wissen will, bevor der Film oder das Buch oder was auch immer aufhört. Aber das hat man dann irgendwann mal gefressen. Also das ist so, Mord im Orient Express ist Agatha Christie. Und hier mal eine ganz, ganz andere Art von Mord im Orient Express serviert zu bekommen, hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Spätestens seitdem auf Netflix Knives Out 1 und 2 so gut liefen, haben wir ein gutes Gespür dafür bewiesen, dieses Thema heute aufzugreifen als unsere Weihnachtsfolge 2023. Habt bitte eine schöne Weihnachtszeit, unabhängig davon, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht.
Ruht euch aus.
Ruht euch aus, genau. Work-Life-Balance. Und kommt dann sicher fair in das neue Jahr hinüber. Denkt dran, Tiere schätzen Knaller nicht. Hose statt Böller.
Homes statt Böller?
Ja, ja, genau, habe ich gesagt. Hose statt Böller. Homes statt
Böller. Großartig. Ja, und wir beide versuchen, über die Stadezeit uns auch nochmal in einen Raum zu begeben und vielleicht so die eine oder andere Folge aufzunehmen. No promises, aber das haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen.
Wir werden uns im Orient Express bei Letter Neber einsperren. Und jetzt hat nur eins.
Ich nehme den Salat.
Okay. Warte, Watts, klappt das Spritzbesteck raus?
Koch, klappt die Eisbox zu.
Peace da draußen.
Peace. Was ist jetzt da passiert? Du hattest Ballons im Hintergrund.
Ist es so?
Oh mein Gott. War das schaudererregende Abenteuer im Orient Express. Eine Folge des Podcasts Die Denkmaschinen mit weihnachtlicher Genehmigung von Die letzten Detektive. Und das sind Rudolf Inderst und Thorsten Gattke. Eine Produktion aus dem Jahre 2023. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Gattke.